was bisher geschah.
Es war einmal ein Mädchen aus dem Norden.
Nome war eine gesetzlose Goldgräberstadt.
Und jetzt wird also einer Inupiat ein Angebot gemacht.
Die halten diese Expeditionsreisenden offensichtlich für verrückt.
Alles läuft wunderbar nach Plan.
Doch dann, am 13. Oktober, passiert ein Unglück.
Crawford ist heute furchtbar bleich geworden. Dann wurde er bewusstlos.
Der Mann mit dem Totengesicht versprach dem Mädchen aus dem Norden, dass sie sicher nach Hause kommen würde, wenn sie nur ganz genau auf seine Worte höre. Als sich das Mädchen auf den Heimweg machte, kam sie schon bald an eine Weggabelung. Der Pfad rechts von ihr war breit und flach. Links hingegen erhob sich ein felsiger Steig, eng und voller Geröll. Sie hörte den Mann mit dem Totengesicht rufen: Bleib auf dem linken Pfad, wenn du nach Hause kommen möchtest. Aber rechts sah der Weg so viel müheloser aus. Und so begann sie, den flachen, ebenen Weg entlang zu laufen. Doch der Pfad hinter ihr verblasste. Plötzlich war sie weit oben, über der Welt, und ging auf einer breiten Straße, die direkt in den Himmel führte.
Hey, wir sind's, Ole und Tore. Willkommen zu Wild und Fremd.
Das hier ist der zweite Teil unserer Miniserie über eine ganz besondere Expedition in die Arktis und über ihr Scheitern.
Es gibt viele Menschen, die in der Geschichte der Arktis-Expeditionen einen großen Namen haben. Franklin, Peary, Amundsen, Nansen.
Aber da ist noch jemand. Eine Person, die nie in den großen Büchern erwähnt wird. Und das, obwohl sie Unglaubliches geleistet hat.
Vielleicht liegt's daran, dass sie sich selbst nie als mutig oder gar als Heldin gesehen hat.
Trotzdem hatte sie einen Glauben, ein Vertrauen in sich, was größer war als die Welt.
Wir haben in der ersten Folge unserer Miniserie schon über Rassismus und Gewalt sprechen müssen.
In dieser Folge wird es ein bisschen krasser. Wenn euch sowas triggert, dann hört euch die Folge am besten mit einer vertrauten Person zusammen an.
Heute werden wir in die Vergangenheit eintauchen. In die Vorgeschichte dieser unglaublichen Reise.
Wir werden zusammen ein paar Geheimnisse aufdecken und einen Einblick bekommen, warum die Leute in unserer Geschichte so sind, wie sie eben sind.
Es ist ein Epos. Ein Epos des Nordens, der Freundschaft und des Unbekannten.
Es ist eine Geschichte über Liebe, Mut, Trauer und den Tod.
Es ist die Geschichte einer Frau namens Ada. Und natürlich spielt sie in der Arktis.
Es wird noch lange dauern, bis ein Schiff kommt.
Es steht für sie außer Frage, dass, als er auf Hilfe angewiesen ist, sie sich um ihn kümmert.
Wir waren hungrig.
Überleben tut man nur mit dem Kopf durch.
Er sagt, ich würde ihn gar nicht retten wollen.
Wenn das Schlimmste eintritt, möchte ich, dass du weißt, dass ich allein die Verantwortung für mein Ende trage.
Das heißt aber nicht, dass man ein glücklicher Mensch wird.
Das ist das schlimmste Leben, was ich je in dieser Welt gelebt habe. Gott weiß alles.
Unsere Zukunft liegt irgendwo da draußen auf der Wrangelinsel.
Alan Crawfords Welt ist schwarz und trügerisch warm. Vergessen sind die erbarmungslosen Hügel und die wütenden Stürme von Wrangel Island. Plötzlich schrumpft alles zu einem winzigen, behaglichen Raum zusammen, wie eine dämmerige Backstube mit einem knisternden Ofen. Crawford riecht den bitteren Duft von verbranntem Toast. Die verzweifelten Stimmen über ihm klingen nur noch wie ferne Echos. Sein Herz schlägt kaum noch. Der junge Expeditionsleiter spürt, wie die Dunkelheit ihn sanft umhüllt, ihn fortzieht. Vor seinen Augen flimmern die Gesichter seiner Schwester und seines Bruders vorbei. Erinnerungen an die Kinderjahre, die Streifzüge durch die wilden Berge von Toronto. Die vertraute, warme Stimme seiner Mutter, die ihn sanft rief, und der strenge, durchdringende Blick seines Vaters, der ihm stets den Weg weisen wollte.
Da sind die ersten Studienjahre. Vorlesungen, Examen und Trainingseinheiten auf dem Rugbyplatz. Die schüchternen Blicke der Mädchen, die Tanzabende im Lokal. Sein 20. Geburtstag. Und dann, kurz danach, der kleine braune Briefumschlag, den ihm einer seiner Professoren heimlich zusteckt. Confidential steht in großen Buchstaben auf der Vorderseite. Crawfords Hände zittern beim Öffnen. Er erinnert sich noch genau an den Inhalt. 3-jährige Polarexpedition geplant. Gute Gesundheit wichtig, möglichst akademischer Abschluss.
Warum ausgerechnet er? Ein nicht mal volljähriger, schlaksiger Geologiestudent. Gut, er ist gesund, seine Augen scharf und ungetrübt. Aber Crawford hat keinerlei Erfahrung in der Arktis. Und bis eben auch noch kein Interesse, dorthin zu reisen. Vielleicht war es ein Versehen. Soll er den Brief zurückgeben? Die Sache einfach vergessen? Aber irgendwas hält ihn davon ab. Aus den Zeilen klingt eine große Wichtigkeit. Ein Abenteuer, größer als jeder Tanzabend und jedes Rugbyspiel. Plötzlich fühlt sich sein Studentenleben bedeutungslos an. Alan Crawford beschließt, zu antworten und sich in das größte Wagnis seines Lebens zu stürzen.
2 quälende Monate hindurch wächst die Sehnsucht in ihm wie eine zarte Orchidee. Dann, endlich, darf er den Mann treffen, der sie in ihm gepflanzt hat. Den Gärtner seiner Blume, den Verfasser der wenigen Zeilen, die Crawfords Leben mittlerweile so durcheinander geworfen haben. Er ist kleiner als Crawford, drahtig und trägt einen gebügelten Nadelstreifenanzug. Sein Lächeln ist so warm wie guter Tee in einer Winternacht, doch seine Augen sind stahlblau und stechend. Sie mustern Crawford von oben bis unten. Es ist ein heißer Sommertag in Michigan und erst reden sie scheinbar belanglos über Politik.
Doch irgendwann senkt der Mann im Nadelstreifenanzug die Stimme. Er schaut sich misstrauisch um und sieht dem jungen Studenten direkt in die Augen, als er flüstert.
Das, was ich dir jetzt sagen werde, darf niemand wissen. Nicht einmal deine Eltern.
Crawford nickt stumm. Und dann erzählt der Mann mit dem Nadelstreifenanzug ihm von seiner Idee. Von einer Insel weit draußen im arktischen Meer. Von ihrer strategischen Lage und dass noch niemand Besitzansprüche gestellt hätte.
Langsam wird Crawford klar, was der Mann mit dem Nadelstreifenanzug vorhat. Er möchte diese Insel besiedeln und für Großbritannien in Besitz nehmen. Es ist eine brisante Angelegenheit. Auch Russland, Japan und die USA haben großes Interesse. Und so drängt der Mann zur Eile. Er selbst könne nicht mitkommen, sagt er bedauernd, aber an seiner Stelle solle Crawford die Expedition anführen. Der junge Student ist baff. Irgendwann fragt er vorsichtig, warum denn ausgerechnet er? Wieder sieht der Mann mit dem Nadelstreifenanzug ihm fest in die Augen.
Es sei eine politische Sache,
sagt er. Crawford sei kanadischer Staatsbürger und Kanada gehört zu dieser Zeit noch zu Großbritannien. Die Expedition braucht einen Landsmann an ihrer Spitze.
Während Crawford auf Wrangell Island immer noch durch die Bewusstlosigkeit gleitet und Knight Moa, Gail und Ada um das Leben ihres Anführers bangen, ist in der alten Goldgräberstadt Nome ein heilloses Chaos ausgebrochen. Von Marshall Jordans Büro bis zu Kelly und Co.'s Apotheke verbreiten sich die Neuigkeiten wie ein Lauffeuer. Der Kapitän der Silver Wave ist zurückgekehrt. Er hat die 5 Reisenden für eine horrende Summe bis kurz vor die Insel gebracht. Und obwohl er es sehr eilig hatte, möglichst schnell wieder nach Hause zu dampfen, konnte er von der Reling noch etwas geradezu Verbrecherisches beobachten.
Die Männer haben an der Küste eine blaue Flagge gehisst. Und der Kapitän ist sich sicher, ein rot-weißes Kreuz darauf gesehen zu haben. Die Reporter der Norm Nugget wittern ihre nächste große Story. Sie haben die kleine Gruppe Reisender damals, vor ihrer Abfahrt, schon als Verrückte betitelt. Jetzt kommen Worte wie hinterhältig und unehrenhaft dazu. Schon bald werden sich die Proteste bis nach Washington ausbreiten und einen Skandal auslösen.
Ja, was eine schöne Einleitung. Ich glaube, an der Stelle müssen wir kurz anhalten und leider über das politische Ausmaß der Expedition sprechen. Aber keine Sorge, wir halten es hoffentlich auch kurz.
Ja, ihr könnt's euch wahrscheinlich schon denken. Die Männer auf der Insel haben den Union Jack gehisst. Also die britische Flagge. Und die Leute in Nome sind Bürger der USA. Wir erinnern uns vielleicht, Alaska wurde in dieser Zeit vor ungefähr 20 Jahren von den USA, von Russland abgekauft.
Und es ist voll klar, dass die Bewohner von Nome das gar nicht nice finden, dass da jetzt plötzlich irgendwer britische Flaggen hisst. Auf einer Insel, die ja direkt vor der Haustür liegt quasi.
Ja.
Und das geht dann tatsächlich durch bis nach Washington.
Die Regierung der USA ist selber überrascht. Die haben keine Ahnung von dieser Expedition, schauen sich das dann an und sagen dann aber auch relativ schnell, Leute, diese Insel, das ist ein Klumpenstein irgendwo im Eismeer, die ist für uns eigentlich völlig wertlos und es ist auch ziemlich sicher tödlich, dort länger überleben zu wollen.
Ich spüre eine leichte Divergenz zwischen dem, was die USA gesagt hat und zwischen dem, was Crawford ja versprochen wurde. Denn eigentlich ist diese Insel ja genau das Gegenteil, was der Mann im Nadelstreifenanzug immer wieder gesagt hat. Also die ist nicht super relevant, sie ist nicht einfach zu besiedeln, sondern einfach das komplette Gegenteil.
Zumindest ist das das, was die Regierung der USA sagt. Und ich glaube, das werden unsere 5 Reisenden auch sehr bald selbst merken.
Ich wollte noch ganz kurz was zu vorher sagen.
Ja.
Und zwar finde ich das super, super random, wie ausgerechnet Crawford zum Leiter der Expedition wird.
Ja, und wie dieser Mann im Nadelstreifenanzug dann auch zu ihm sagt, ich komme selber gar nicht mit so. Aber keine Sorge, Freunde von mir kommen auch mit, die haben alle Arktis-Erfahrungen. Du bist da auf dem Papier, bist du der Anführer. Leite das mal wegen dieser Staatsbürgerschaft. Aber das wird schon alles gut gehen, keine Sorge, die kennen sich aus.
Ich glaube, das ist nicht die letzte Lüge. Denn der Mann im Nadelstreifenanzug erzählt auch, also der Auftraggeber der Expedition, das Vorhaben, also Wrangell Island zu erreichen, wird ganz offiziell von der britischen Regierung unterstützt.
Und das ist auch eine Lüge. Denn selbst die Briten sagen, ey, diese Insel, ne, die ist uns wirklich ziemlich egal. Also genau dasselbe, was die US-Regierung gesagt hat.
Und es befinden sich ja noch Russland und Japan in der Nähe. Und niemand würde dahinfahren, eine politische Krise riskieren, nur wenn man Russland und Japan so einen großen Stein im Meer wegnimmt.
Und das ist so insane. Crawford, Knight, Moira, Gail und Ada sind aufgebrochen mit dem festen Glauben, dass sie hier was tun für Großbritannien mit offiziellem festen Auftrag.
Und das, finde ich, ist am Ende irgendwie so ein ganz, ganz großer Unterschied. Die stehen auf der Insel, denken, im Prinzip schaut uns die ganze Welt zu, was für eine Expedition.
Und niemand schaut ihnen zu.
Niemand schaut ihnen zu. Sie sind
sich
alleine. Sie haben keine Genehmigung. Sie hängen jetzt quasi nur auf diesem windumtosten Stück Felsen. Und im Prinzip schert sich niemand um sie. Und ich glaube, genau dieser Punkt, der wird später zu einem ganz, ganz großen Verhängnis werden.
Okay. Ich glaube, das war ganz gut, um mal so ein bisschen den Metakontext zu verstehen. Aber jetzt sollten wir mal zurück zu unseren 5 Reisenden auf der Insel, die ja erstmal noch dringendere Probleme haben.
Genau, wir erinnern uns an die letzte Folge. Crawford, ihr Anführer, ist plötzlich ohne Vorahnung umgekippt und liegt jetzt bewusstlos auf dem Hüttenboden. Crawfords Erinnerungen werden trüber. Die Schwärze in seinem Kopf breitet sich aus und legt sich wie eine schwere Tischdecke über seine Gedanken. Nur die Erinnerungen an seine Familie sind noch da. Die besorgten Augen seiner Mutter. Die stolze Stimme seines Vaters. Das Lachen seiner kleinen Schwester. Wenn er jetzt loslässt, wird er sie nie wiedersehen.
Auch seine Gefährten haben Familie. Crawford kann sie nicht im Stich lassen. Er nimmt alle Kraft zusammen und taucht auf. Raus aus der Schwärze, zurück auf den Boden des kleinen Verschlags auf Wrangell Island. Langsam ziehen sich die Schatten zurück. Crawford hört die besorgten Stimmen, fühlt schweißnasse Hände auf seinem Körper. Er schlägt die Augen auf und blickt in vier besorgte Gesichter.
Allen fällt ein Stein vom Herzen. Obwohl sie immer noch nicht wissen, woher dieser Anfall kam, vorerst ist ihr Anführer wieder gesund. Sie beginnen langsam, ihr Quartier für den Winter herzurichten. Die Sonne schiebt sich nur noch zaghaft über den Horizont. Die Temperatur fällt nachts auf minus 20 Grad. Die Eisschollen an der Küste werden immer dichter und Mitte Oktober erstreckt sich eine glatte, weiße Fläche dort, wo einst das Meer war.
Trotz der immer kürzer werdenden Tage macht sich eine Routine breit. Crawford, mittlerweile vollständig genesen, wird berühmt für seine schlechten Witze, die er während des Holzhackens erzählt. Knight, ihr bärenhafter zweiter Kommandant, schreibt romantische Gedichte. Oft muss er dafür den Spott der anderen ertragen. Ada verbringt ihre freie Zeit damit, christliche Lieder zu singen. Und Gal, der Jüngste, schreibt beflissen auf einer kleinen Schreibmaschine Tagebuch, die niemand außer er anfassen darf.
Jeden Abend, pünktlich zur Bettgehzeit, öffnet Fred Mower ein braunes Glasfläschchen und nimmt eine runde Tablette heraus. Die anderen versuchen fieberhaft herauszufinden, gegen was diese Pillen helfen sollen. Auf dem beigen Etikett steht Dr. Pierce Pleasant Purgative Pellets. Doch Mower bleibt verschlossen über diese Angelegenheit. Im Licht der Öllampen lesen sie noch ein wenig, bevor sie in die Schlafsäcke kriechen. Die vier Männer haben einen Haufen Bücher aus Seattle mitgebracht und auch Ada liest, wenn auch nur langsam, in einer abgegriffenen Bibel.
Manchmal spielen sie und Gal auch gemeinsam Karten und ab und zu erzählt Ada ihm Geschichten. Es sind alte Inupiat-Märchen aus längst vergangener Zeit, die ihre Großmutter ihr als Kind erzählt hatte. Über die Wochen wächst eine kleine Freundschaft zwischen ihnen. Für Crawford, Knight und Mora ist Ada immer noch in erster Linie eine Hilfskraft. Aber für den 19-jährigen Gal wird sie eine gute Freundin und vielleicht sogar ein bisschen wie eine kleinere Schwester. Doch während die Männer sich an die Kälte und die Tagesabläufe gewöhnen, fühlt Ada sich immer noch furchtbar fremd.
Schon seit Tagen trägt sie einen Klumpen in der Brust. Die Arbeit fällt ihr schwer. Immer wieder legt sie ihr Nähzeug zur Seite und starrt über das Packeis an die Küste. Dahin, wo irgendwo hinter dem grauen, nebligen Horizont ihre kleine Familie auf sie wartet. An manchen Tagen arbeitet Ada tadellos, aber immer öfter bleiben die Felle ungenäht. Dann sitzt sie still da, ihre Lippen pressen sich dünn aufeinander und sie spricht kein Wort. Selbst wenn Gail mit den Karten ankommt oder darum bettelt, eine Geschichte zu hören, Ada bleibt stumm. Und schließlich hört sie ganz auf zu nähen.
...20. Oktober 1921. Unsere Näherin arbeitet nicht mehr. Sie will uns nicht sagen, warum. Crawford ist der Einzige, der noch Einfluss auf sie hat. Er hat ihr gedroht, dass er sie auf Wasser und Brot setzen würde, wenn die Fälle heute Nacht nicht fertig sind. Das gab ihr etwas Feuer, aber bis zum Abend waren die Fälle immer noch nicht komplett. Eis am Horizont, leichte Brise von Norden, klarer Himmel.
Ich finde es übrigens so wild, wie Knight, das war ja eben ein Tagebucheintrag von Knight, seine Aufzeichnung immer mit dem Wetter beendet. Also da passiert was wirklich Schlimmes, ein dickes Problem, und Knight schreibt am Ende, ja, leichte Brise aus Norden.
Könnte wirklich über die schlimmsten Krankheiten schreiben und danach dann klarer Himmel noch anfügen. Ich glaube, das werden wir auch sehen, wenn es dann noch später krasser wird. Aber wir sehen auf jeden Fall jetzt schon die Problematik. Irgendwas ist in Ada, sie ist furchtbar unglücklich und irgendwas hindert sie auch daran, sorgsam weiterzuarbeiten.
Ich habe beim ersten Lesen der Tagebücher gedacht, okay, das ist wahrscheinlich einfach eine schwere Depression. Ich meine, es wird immer dunkler draußen, sie ist in einer völlig fremden Umgebung. Und so ähnlich ordnet die Historikerin Jasmin Löchner,
die ihr schon aus Folge 1 kennt,
richtig, genau, das auch ein.
Generell muss man sagen und vorausschicken, sie ist als Indigene angeheuert worden. Das heißt, sie ist angeheuert worden, um zu nähen und zu kochen. Und als Indigene ist sie nach den damaligen rassistischen Überzeugungen weniger wert als die vier weißen Expeditionsteilnehmer. Und sie wird auch von allen außer Gaul von Anfang an wirklich streng wie eine Bedienstete behandelt. Die sind zwar trotzdem höflich zu ihr am Anfang, aber trotzdem gibt es eine eindeutige Hierarchie und die sieht so aus, dass die Weißen eine Anweisung geben und von Ada wird erwartet, dass sie die befolgt. Ada rutscht relativ kurz nach der Ankunft in eine psychologische Krise. Wir wissen ja auch, dass in den nördlichen Kreisen, wo es weniger Tageslicht gibt, dann zu bestimmten Jahreszeiten, dass da Depressionen häufiger eintreten können. Also irgendeine Form von mentaler, psychischer Krise durchlebt sie. Es gibt Vermutungen, sie hätte an etwas gelitten, das man Piblokto auch genannt hat, also sogenannte arktische Hysterie, die als Krankheitsbild übrigens nur Inuit zugeschrieben wird, was natürlich mittlerweile auch umstritten ist. Es ist aber eindeutig, dass sie eine Krise durchlebte. Sie sehnt sich nach ihrem Zuhause und diese neue Umgebung, diese Situation, in der sie sich befindet, die macht ihr Angst. Das ist einfach alles neu und anders und sie ist herausgerissen aus dem einzigen Umfeld, das sie bis dahin 22, 23 Jahre ihres Lebens gekannt hat.
Jasmin nennt Adas Verhalten also arktische Hysterie. Diese Bezeichnung taucht auch immer wieder in den Quellen auf, die wir für diese Expedition gelesen haben. Wir waren uns beide lange, lange unsicher, ob das überhaupt eine adäquate Diagnose ist.
Arktische Hysterie klingt für mich irgendwie so sehr schwammig und grob. So.
Ja, besonders. Man hat früher ja auch Menschen unterstellt, sie wären hysterisch, sie leiden an Hysterie, obwohl da ganz andere, ganz unterschiedliche Krankheitsbilder hintergestanden haben.
Und Ole, ich glaube, wir sind keine Ärzte. Wir haben keine Ahnung davon. Ted, wäre cool gewesen für den Podcast, muss ich sagen.
Ehrlich.
Aber deswegen haben wir mit jemandem gesprochen, der sich wirklich, und damit meinen wir wirklich, mit den Vorgängen im menschlichen Körper in Extremsituationen auskennt.
Bei mir steht Koryphäe im Skript, das nehme ich einfach so mit. Er ist eine absolute Koryphäe auf diesem Gebiet und wir sind unglaublich froh, dass wir ihn mit unseren Fragen löchern konnten.
Und ich glaube, er stellt sich am besten selbst mal kurz vor.
Mein Name ist Hans-Christian Gunger, ich bin Seniorprofessor hier an der Charité und ich beschäftige mich mit den Menschen in extremen Umwelten, Höhe, Kälte, Wüste, Weltall, Isolation. Also wenn jemand tatsächlich aufgrund seiner, sei es durch einen Unfall, sei es durch eine Erkrankung, isoliert ist von der Außenwelt, das ist für den schrecklich, das ist eine schreckliche Erfahrung, die man macht. Und ich habe in den letzten 40 Jahren, wo ich dieses Thema bearbeite, ich glaube nahezu 10 solcher Experimente begleitet, die sich mit Menschen in Extremsituationen und Isolationen beschäftigen. Da war es nicht eine komplette Isolation, da waren es vielleicht mal 6 Leute, mal 3 Leute, mal 12 Leute, Männer und Frauen, nur Männer, gemischte Truppen. Und da hat man schon gemerkt, da gibt es Unterschiede. Also insbesondere, wenn wir dann die Studien denken, die ich da in der Antarktis gemacht habe, wo man gesehen hat, dass Frauen sehr viel schlechter während der dunklen Phase zurechtkommen als Männer. Also sehr viel schlechter schlafen, mehrfach aufwachen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn man sich die Geschichte anguckt, Frauen sind sehr zäh.
Okay, Ada hat es als Frau also in dieser isolierten Umgebung besonders schwer.
Aber was ist denn jetzt diese arktische Hysterie, unter der sie angeblich leidet? Und wie kommt die zustande?
Ja, da müssen wir wahrscheinlich direkt in die Geschichte der Inuits hereingehen. Wie ist da der Zusammenhalt in der Familie? Wie wächst man auf von Kindesbeinen an? Welche Rolle spielt der Vater da drin vielleicht als wirklich als die maßgebliche Figur? Aber insofern ist die Rolle erstmal interessant, dass die Frau sich selber zurückzieht und sagen wir, alles aufgibt, was sie sonst an Aufgaben hat. Das beschreibt schon das, was ich vorhin erzählte, auch über bei einem Langzeitaufenthalt im All, wo man nachher sich selber in sich selber zurückzieht. Bei ihr ist das dann sehr schnell gekommen, offensichtlich, wo sie in die Gruppe hineingekommen ist mit den vier Männern. Das kann auch passieren, zum Beispiel alleine durch den Zustand, dass man sich isoliert in der Gruppe fühlt.
Ich glaube, was jetzt vor allem problematisch ist, ist dieser Rangunterschied, oder? Also Ada ist eine Inupiat und die Männer, alle zumindest außer Gail, behandeln sie auch wirklich wie eine Bedienstete.
Ja, wie eine Bedienstete, die nicht das tut, was sie soll. Wir haben ja schon gehört, dass die Männer damit drohen, ihr die Nahrung zu rationieren, aber es wird noch schlimmer.
Ja, dann beginnt die Isolation, haben wir es genannt. Sie isoliert sich komplett, sie baut ein Iglo etwas abseits vom Camp und Ada schaut dann nur noch zu den Mahlzeiten vorbei.
Und dazu kommt noch ein weiteres Problem. Die Männer bemerken, wie Ada Crawford immer wieder lange Blicke zuwirft. Und dann, Ende Oktober, eskaliert die Situation.
Die Eskimo-Frau wurde heute fast hysterisch. Sie sagte, sie wolle, dass Crawford sie heirate und dass sie einen von uns zum Mann nehmen würde, wenn Crawford sie nicht wolle. Eine traurige Aussage. Es mag vielleicht amüsant wirken, aber für uns ist es kein Spaß, ein albernes Weib an der Backe zu haben. Sie isst uns noch das ganze Essen weg. Der Himmel weiß, zu was sie noch in der Lage ist. Es ist ermüdend, ständig auf sie aufzupassen. Leichter Wind von Ost. Es wird kälter.
Ada will Crawford heiraten. Was ist denn hier bitte los? Es geht so viel schief und dann das auch noch?
Das ist so, ja, es ist so komisch. Es kommt auch so überraschend, wenn man sich die Tagebucheinträge durchliest. Das ist so, auf einmal gesteht sie das. Aber diese Reaktion ist gar nicht so seltsam, gar nicht so abwegig, wie sie beim ersten Lesen oder Hören klingt. Professor Dr. Gunga hat uns erklärt, warum Ada plötzlich beginnt, sich so an Crawford zu klammern.
Und dieses Anhänglichkeitsgefühl, was Sie beschreiben, ist sozusagen der Versuch, irgendwie in einen gesellschaftlichen Rahmen zu kommen, der einem eine gewisse Sicherheit gibt. Wenn ich zum Beispiel mich mit dem Leiter einer Gruppe verbinde, dann habe ich als Frau sicherlich den Schutz dieses Leiters, der die Gruppe führt, weil der mich verteidigen wird gegen die anderen, die da sind. Auf der anderen Seite wird die Position sehr schwierig für die Frau in dem Augenblick, wenn dann die entsprechende Führungsperson sie vielleicht nicht mehr will. Dann steht sie nämlich völlig alleine da. Und dieses Gefühl ist noch gravierender als vielleicht vorher.
Die Tage auf Wrangell Island ziehen ins Land und jeder Sonnenaufgang rückt näher an den Sonnenuntergang heran. Manchmal scheint es, als würde die Sonne nur kurz über dem Horizont auftauchen und gleich wieder verschwinden. Crawford fühlt sich unwohl. Adas Liebesgeständnisse machen ihn verlegen. Natürlich blockt er ab. Aber manchmal, wenn sie ihn lange anschaut, wird er rot und starrt zu Boden. Wie ein dummer Schuljunge. Verdammt, was ist hier bloß los? Seit seinem Zusammenbruch im Oktober geht es nur noch bergab mit der Stimmung.
Crawford bemerkt, dass Maurer und Knight immer mehr eigene Entscheidungen treffen, ohne ihn zu fragen. Manchmal ziehen sie zu zweit ins Eis und dann bewegen sie sich viel sicherer und viel selbstbewusster als er und Gail. Als ob sie die Kälte schon längst gewohnt seien. Irgendetwas verbindet sie und Crawford dringt nicht bis dahin vor. Der 20-Jährige spürt, dass er nun nicht mehr der Anführer ist. Natürlich, auf dem Papier hat noch alles seine Ordnung. Aber die Alltagsentscheidungen werden nun immer offener von Knight und Maurer getroffen.
Nachts brausen die Schneestürme über das Camp und ihr Heulen vermischt sich mit dem Winseln der Hunde, die sich in einem kleinen Verschlag zusammenkauern. Es gibt zu wenig Futter für die Tiere und so kocht Gail abends Maismehl in Wasser auf und schüttet es in ihre Näpfe. In der Dunkelheit, in ihre Schlafsäcke gekuschelt, hören die fünf wie Eisbären um das Camp herumschleichen, auf der Suche nach etwas Essbarem. Doch ihre Spuren im Schnee werden immer seltener, bis bald kein einziges Tier mehr zu sehen ist. Es wird still auf der Insel.
Doch dann, eines Nachts, schreckt Knight aus seinem Schlafsack hoch. Irgendetwas poltert im Hundeverschlag. Da war es wieder. Ein markerschütterndes Jaulen und Kratzen. Knight schlüpft hastig in seine Fellstiefel und stapft im Mondschein über den frischen Schnee. Der Zwinger liegt schwarz und regungslos in der Dunkelheit. Vorsichtig schleicht Knight näher und hebt die Öllampe durch die Kältefalle. Aus der Ecke faucht es wütend. Und Knight blickt in ein blutverschmiertes Gebiss.
In der Nacht ist Snowball, einer der Hunde, wahnsinnig geworden. Er wurde sehr bissig, kämpfte mit den anderen Hunden und schnappte nach uns. Er isst nichts. Und bellt ständig, obwohl da draußen nichts ist.
Niemand kann sich erklären, was Snowball veranlasst hat, so panisch zu werden. Er ist einer ihrer besten Hunde und bellt nie ohne Grund. Doch jetzt wirkt er wie besessen. Knight läuft ein Schauer über den Rücken. Er versucht, das Tier zu beruhigen, doch Snowball knurrt und bellt immer wieder in die Nacht. Erst am nächsten Morgen beruhigt er sich. Noch machen sich die Männer keine allzu großen Sorgen. Doch ein paar Tage später haben sie den ersten Toten auf ihrer Reise zu beklagen.
21. November 1921, Montag. Der kranke Hund ist heute Morgen um etwa 8 Uhr nach heftigen Krämpfen gestorben.
Boah, ich finde es so scary, wenn Hunde auf einmal anfangen, so ganz wild zu werden und du dir denkst, hä, warum? Was ist los? Ich merke hier nichts.
Ja, ja. Vor allem auf dieser Insel. Stell dir vor, du starrst da in die Dunkelheit und fragst dich, was macht diesen Hund so wahnsinnig? Was spürt der? Was riecht der, was ich nicht merke? So, das können Hunde ja. Die haben ja manchmal auch so einen sechsten Sinn irgendwie für solche
Sachen.
Ja,
genau. Als ob da noch irgendwas wäre. Und ein paar Tage später wird das Tier ja auch tot im Verschlag gefunden. Und ich glaube, spätestens dann würde ich mir ernsthafte Gedanken machen.
Ich auch. Das gibt alles so eine merkwürdige Grundstimmung. Und dann ist da ja noch die Sache mit Ada.
Ja. Ihre Zuneigung zu Crawford und ja auch ihre Arbeitsverweigerung. Jasmin hat uns erzählt, wie sich die Situation immer weiter aufschaukelt.
Sie zieht sich sehr zurück, um eben mehr und mehr allein zu sein. Und sie fängt schließlich an, wiederholt aus dem Zeltlager wegzuwandern. Und die anderen müssen dann losziehen und sie finden. Sie entwickelt außerdem eine Angst, dass die Männer sie ermorden wollen. Also immer wenn die ihre Messer schärfen oder irgendwie mit Messern hantieren, dann erinnert sie sich offenbar an diese Warnung der Ältesten, dass vor allem Messer für sie ja extrem gefährlich sind. Und das macht ihr irgendwie Angst, wenn die Männer um sie herum mit Messern hantieren. Und für die Männer sieht das so aus, die haben eine Indigene angeheuert, die bestimmte Arbeiten machen sollen. Und deswegen verfolgen sie im Umgang mit ihr verschiedene Taktiken. Also am Anfang ist das gut zureden und versuchen sie zu überreden, ihre Arbeit zu machen. Dann kommen schroffe Anweisungen, also die werden immer schroffer. Und dann kommt Bestrafung ins Spiel. Sie muss in der Kälte schlafen, wenn sie nicht gehorcht. Als sie Knight einmal nicht gehorcht, bindet der sie auf einem Schlitten fest, um sie wieder ins Camp zurückzubringen. Ein anderes Mal sagen Crawford und Knight ihr, sie soll allein zum Camp zurücklaufen. Und wir sprechen hier halt über Kilometer im Schnee und in der Kälte. Und Knight bindet sie sogar 3 Stunden lang an einen Fahnenmast, bis sie ihm verspricht, zu arbeiten.
23. November, Mittwoch. Die Näherin will ein paar Stiefel nicht flicken, also habe ich sie an den Flaggenmast gebunden, bis sie versprach, sie zu reparieren. Mit Nettigkeit kommen wir jetzt nicht weiter. Ich muss andere Seiten aufziehen. Gell war bei seinen Fallen, sie sind ohne Beute. Ich hackte Holz und besserte ein paar Dinge aus. Klarer Himmel, kalt, Wind von Norden.
Jasmin spricht hier von einer Gewaltspirale und ich finde, spätestens jetzt können wir das auch nicht mehr anders bezeichnen. Hier wird eine junge Frau brutal unterdrückt und misshandelt.
Weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Insel macht die Leute roher, böser. Bis jetzt habe ich immer gedacht, die waren trotz allem irgendwie eine ganz okaye Truppe. So, das hat irgendwie alles zusammen funktioniert, aber jetzt passiert so eine Scheiße.
Wir haben da auch mit Professor Dr. Gunga drüber gesprochen und der hat uns erklärt, dass diese Brutalität gegenüber einer einzelnen Person bei Gruppen, wie in diesem Beispiel bei Ada, in Extremsituationen immer wieder beobachtet werden kann.
Und so etwas passiert in solchen Gruppenkonstellationen häufiger, dass es Scapegoat gibt, also denen, auf denen alles geschoben wird, warum jetzt etwas nicht klappt, warum ist das jetzt besonders anstrengend, warum haben wir nichts zu essen, warum kriegen wir nicht die entsprechende Ernährung, die wir eigentlich haben sollen. Das ist ganz typisch für, dass man sich dann einen herauspickt, auf den man dann alles im Prinzip ablegt, weil es ist natürlich eine Befreiung, wenn ich jemanden habe, zu dem ich eine Situation habe, die es einfach mir ermöglicht, dass ich nicht selber daran schuld bin, sondern der andere.
November 25, November, Freitag. Als ich zurückkam, war die Frau weg. Bei den Fallen war sie auch nicht. Crawford entschied, zum Hauptcamp zu marschieren und morgen nach ihr zu suchen. Gal meldete, er hätte Spuren am Strand gesehen, die nach Westen zeigen. Anscheinend hat sie keinerlei Proviant mitgenommen. Das Wetter war den ganzen Tag furchtbar. Sturm und Schneetreiben die Nacht hindurch, bis heute früh.
Ein kalter Wind fegt von Osten über die Insel. Frischer Schnee treibt in Böen über die dunklen Felsen. Eine schmale Fußspur schlängelt sich an der Küste entlang und biegt dann nach Nordwesten ab. Die Fußabdrücke sind schmal und die Abstände zwischen ihnen werden immer kleiner. Kilometerlang zieht sich die Spur über die Insel. Sie führt an den Ausläufern der Hügel vorbei und führt schließlich hinauf in die Berge. Vorbei an dunklen Felsen und kleinen Schluchten.
Und da, ganz an ihrem Ende, stapft Ada durch den Sturm. Sie trägt alles, was sie an Kleidung besitzt, am Körper. Trotzdem kriecht die Kälte in ihre Glieder. Sie geht gebückt und furchtbar langsam. Vor ihr ragen die hohen Hügel in den Himmel. Ada ist erschöpft. Den ganzen Tag ist sie gelaufen. Nur weg vom Camp, weg von den Männern, die sie so schrecklich behandeln. Ada fühlt, wie die Schwäche in ihr hochsteigt, wie schweres Parfum. Sie hat den ganzen Tag nichts gegessen. Ihre Schritte werden kleiner und dann setzt sie sich erschöpft in den Schnee.
Die Schneeflocken wirbeln um ihr Rentierfell und hüllen sie langsam ein. Ein kleiner, weißer Hügel in der unendlich grauen Landschaft. Und plötzlich friert Ada nicht mehr. Eine wohlige Wärme macht sich in ihr breit, räkelt sich in ihr wie eine schnurrende Katze am Kamin. Ihre Gedanken schweifen ab, zurück in ihre Kindheit. Zu den alten Märchen ihrer Großmutter über uralte Geister, die weit oben in den Bergen leben. Ada sieht sie vor sich, wie sie ihr die Hand reichen und sagen: Komm, Kind, bleib bei uns. Hier wird es dir besser gehen als bei den fremden Männern an der Küste. Ada streckt ihre Hand aus. Sie hat beschlossen, von nun an mit den Geistern zu leben.
...26. November, Samstag. Crawford und ich spannten heute Morgen die Hunde vor den Schlitten und folgten der Spur am Strand. Nach einer Stunde sahen wir etwas Schwarzes im Schnee. Aus der Ferne sah es aus wie ein auf links gedrehter Sack Kartoffeln.
In der nächsten Folge erzählen wir euch dann, wie alles weitergeht.
Wir werden Knight und Maura besser kennenlernen und ein weiteres Geheimnis der Insel lüften. Snowball wird nämlich nicht der einzige Hund bleiben, der auf mysteriöse Weise ums Leben kommt.
Wir werden auch über schwindende Ration, bittere Kälte und natürlich erste Anzeichen einer furchtbaren Krankheit sprechen.
Und wir werden einen Ausflug in ein altes, längst vergessenes Camp auf der anderen Seite der Insel machen. Denn dort hat sich vor ein paar Jahren vor unserer Geschichte eine Tragödie abgespielt.
Freunde, ihr kennt es, wir haben diese Miniserie nicht komplett alleine produziert. Wir hatten unglaublich viele Helferinnen und Helfer dabei.
Ja.
Und ich glaube, an der Stelle müssen wir einfach wieder mal ganz, ganz dick Danke sagen.
Natürlich als erstes unsere Sprecherinnen und Sprecher, die originale Tagebucheinträge und Briefe eingesprochen haben. Annalilia Stefan als Ada, Gero Wachholz als Lauren Knight, Moritz Broder als Milton Gell und Daniel Lehrs als Fred Moore.
Genau, lieben, lieben Dank an euch. Ohne euch wäre dieses Projekt niemals möglich gewesen. Ein großes Dank geht auch an alle Fachleute, die wir bei uns hatten. Besonders an Jasmin Löchner, Jennifer Nieven und Professor Dr. Hans-Christian Gunga.
So, und wenn ihr die erste Folge schon gehört habt, ich hoffe, ihr habt die erste Folge schon gehört. Ole, willst du da noch was zu sagen? So eine Aufforderung oder so?
Niemand hört sich erst die zweite und die erste Folge. Also wenn ihr das bis hierhin durchgehalten habt, dann Respekt, aber
ich hoffe nicht,
dass irgendjemand macht.
Ich hoffe nicht. Also dann wird für euch das, was jetzt kommt, auch nicht neu sein. Denn diese Folge und unser ganzer Podcast entsteht mit Unterstützung von werkzeug-garten.de.
Also wenn ihr Gartenwerkzeuge, Kochmesser
oder Lampen für Innen- oder Außen braucht, dann schaut unbedingt vorbei auf werkzeug-garten.de. Wenn ihr dran denkt, dann könnt ihr bei den Notizen noch wild und fremd eintragen, wenn ihr was bestellt.
Genau,
genau, da gab es schon die ersten Bestellungen, die das gemacht haben. Also
das hat uns sehr, sehr gefreut.
Sehr, 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 sehr cool. Und dann profitieren wir doppelt quasi.
Die Produkte auf werkzeug-garten.de kommen aus kleinen Manufakturen, aus kleinen Schmieden, sind also fast alle handgemacht.
Ab 50 Euro bekommt ihr eure Produkte kostenfrei, versandkostenfrei in Deutschland, ab 100 Euro in Österreich. Wir würden uns unglaublich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link findet ihr in den Shownotes.
Ein großer Dank geht außerdem an unsere Steady-Supporterinnen und Supporter. Und vor allem an unsere Outlaws. Allen voran
Elisabeth Schubiger,
Sabine Friedl,
Luisa Schachtner,
Jonas Arndt,
Helge Dilger,
Daniel Eid,
Triton Fischbart,
Sandra Frese,
Nico Grundhöfer,
Frederik Hanke,
Nicole Kuhlemann,
Sandrine May,
Zucht und Zucker
und Fluffy.
Wenn ihr uns auch unterstützen wollt und gerne im Abspann genannt werden möchtet oder nicht mehr genannt werden möchtet, könnt ihr uns auch einfach schreiben. Dann schaut unbedingt auf der Crowdfunding-Seite Steady vorbei. Der zweite Link in unseren Shownotes. Da habt ihr dann verschiedene sehr coole Optionen mit ein paar Goodies.
Die Quellen für unsere Folgen findet ihr wie immer in den Shownotes und übrigens hoffentlich dann bald auch den Link zur Musik, die wir für diese Miniserie auch selbst geschrieben haben.
Da bin ich raus, um die Musik hat sich Tore alleine gekümmert.
Ole hat aber trotzdem da gesessen und mir sehr gute persönliche Eindrücke gegeben, gesagt, was lauter muss, was Kacke geil ist.
Und das klingt scheiße.
Ja, aber das
war mein Beitrag.
Das ist legit wichtig. So.
Zum Abschluss, bewertet uns super gerne, teilt die Miniserie mit allen, die sowas lieben können.
Ja, super wichtig, wirklich. Wenn ihr jetzt das irgendwo hört und noch keinen Stern abgegeben habt und schon bei Folge 2 durch seid, ich finde, das ist es doch wert, mal einen Kommentar zu schreiben oder mal
einen Stern abzugeben. Nein, bitte mehr.
Bitte mehr als einen Stern. Manchmal kann man auch nur einen Stern, glaube ich, abgeben.
Wieso?
Also ein Stern pro, wenn man es mag. Ist wie so ein Daumen hoch. Oder wie so ein Herz.
So, ein Stern für jeden Spotify-Podcast, den man mag. Nice. Wenn ihr noch irgendjemanden im Audio-Business kennt, dann zeigt dieser Person gerne unsere Serie. Wir würden uns freuen, wenn das nicht unsere letzte Serie bleibt.
Ja.
Und dann haben wir es auch endlich geschafft. Wir sind durch.
Wir freuen uns wahnsinnig auf nächste Woche. Bis
wir
dahin.
Wir freuen uns. Tschüssi.
Macht's gut.